Big
Grüße
Show,
Sie.
grüße Sie. Big Show 535 hinten raus. Kümmern wir uns um den Tennissport, tun es mit größter Freude. Ich freue mich sehr, diesen Mann wieder im deutschen Fernsehen zu sehen, weil ich glaube, es war eine harte Zeit für dich. Moritz Lang von Sky. Moritz, dieses ganze Jahr eigentlich fast ohne Turnierpräsenz. Es hat auch an dir gezehrt. Ja oder ja?
Ja.
Okay, gut.
Doch, tatsächlich, merkt man. Also ganz ehrlich, ich dachte zwischenzeitlich, nö, geht doch alles ganz gut und kann man ja auch im Fernsehen verfolgen. Aber spätestens als ich hier irgendwie die ersten Leute getroffen habe und einen Interviewtermin hatte, habe ich gemerkt, ja, die Präsenz vor Ort bei den Turnieren ist nicht nur gut, tut mir gut, sondern ist auch wichtig für uns, für den Sender, ich glaube auch für den Zuschauer, weil nochmal andere Stories bei rumkommen, weil man sich nochmal abseits auch mit Mischa zum Beispiel unterhalten kann. Etc. Und ich hoffe doch, dass das ein Mehrwert ist, vor allem auch für die Zuschauer.
Und ganz ehrlich, das sage ich jetzt nicht, um deinen nicht vorhandenen Bauch zu pinseln, aber ich habe noch niemanden getroffen im Tenniszirkus, der sich nicht freut, wenn er Moritz Lang sieht. Ist tatsächlich so. Also es ist
ja,
wirklich, bitte.
Mit der ATP habe ich mich ein bisschen angelegt, mit
den
Kollegen,
okay,
weil hier einiges drunter und drüber ging. Ich
okay,
weiß nicht, ob die immer so glücklich sind, wenn da der Lang kommt und kurz mal auf den Tisch schaut. Wobei, nein, stimmt auch nicht. Danach standen wir wieder zusammen und gesagt, nee, passt schon, jetzt haben wir es ja irgendwie sortiert alles.
Okay. Moritz, wie gesagt, du bist in Turin, nicht erst seit dem ersten Tag, sondern warst schon ein, zwei Tage vor Turnierstart dort. Jetzt war ich ein kleines bisschen irritiert beim ersten Spiel von Matteo Berrettini gegen Alexander Zverev, weil es ja hieß, also weniger über das Sportliche, dazu kommen wir gleich, aber es hieß ja, naja, 80% maximal, aber wie ich aus sicherer Quelle gehört habe, war die Hütte komplett voll bei Berrettini gegen Zverev. Wie ist denn die Stimmung allgemein? Ich sehe Leute auf den Trainingsplätzen, die Masken aufhaben, aber die Stimmung allgemein ist wie?
Ja, pass auf, also nee, mit 100% Auslastung, da würde ich jetzt widersprechen. Es hört sich an wie 100%, es sieht sehr, sehr voll aus, aber in der Halle sieht man, dass große Flächen frei sind. Also das wird natürlich von der Kamera nicht eingefangen auch. Und ich weiß nicht, ob da jeder das einsehen kann, aber es gibt so ein paar Passagen in der Halle, die dann frei sind. Das Phänomen kennen wir auch. Ist dann die Frage, ob es Sinn ergibt, wenn von den 75%, die da sind, alle auf einem Platz hocken, dann sind es ja doch wieder 100% in diesem Knubbel. Ja, also das ist aber eine andere Frage. Ich glaube, dass sie das hier gut mit Augenmaß machen. Du hast die Masken angesprochen. Die meisten, fast alle Italiener in der Halle tragen die Masken durchgehend. Es gibt Einlasskontrollen. Immer müssen wir unseren Ausweis vorzeigen. Hier 2G wird geprüft, eben das Impfzertifikat. Und also da finde ich, organisieren die Italiener das ganz, ganz toll, zumindest was das angeht. Und Stimmung in der Halle ist wirklich genial. Ich liebe es. Also mir war vorher schon klar, dass Italien gut werden kann und schön wird. Ich habe Rom mal erleben dürfen, da haben wir uns getroffen, Jens.
Ja, aber da hat es auch die ganze Woche geregnet, oder? Das ist meine Erinnerung an Rom, dass es die ganze Woche geschifft hat dort.
Aber da haben wir schon auch mitgekriegt, wenn dann mal das Spiel durchgeht, dann ist es unterhaltsam. Und das ist hier auch so. Es sind tolle Fans. Berrettini, Zverev hast du angesprochen. Klar sind die bei Berrettini völlig aus dem Haus und aus den Stühlen gegangen. Aber da gab es so einen Passierball im ersten Satz. Zverev macht den Punkt. Ja, und dann klatschen die. Und zwar nicht ein bisschen so Beifall, so geht schon, sondern wirklich, ja, so wie es sich für ein Tennispublikum gehört. Und noch so ein Beispiel. Gestern haben wir Cameron Norrie gesehen als Ersatzmann von Tsitsipas, der da gespielt hat gegen Casper Ruud. Und auch da sollte man meinen, naja, vom Papier her sicherlich die schlechteste Paarung, die wir hier sehen in dieser Woche. Aber da war richtig was los. Die schätzen gutes Tennis und dann müssen sie nicht ausschließlich ihre italienischen Spieler sehen, sondern sie wollen einfach geniale Ballwechsel sehen. Und wenn die dann zustande kommen, dann freuen sie sich für egal welchen Spieler. Und das freut, das finde ich super.
Sehr schön. Und für Berrettini, also Cameron Norrie ist für Tsitsipas reingekommen und für Berrettini bekanntermaßen Jannik Sinner, der heute Abend gegen Medvedev spielt. Wir haben jetzt, also ich nehme mit Moritz Donnerstagmittags auf, es gab ja auch kleine Fragezeichen hinter Hubert Hurkacz und da wirst du vielleicht was dazu sagen können. Aber wenn er der Hurkacz heute nicht spielen hätte können, dürfen sollen, wäre überhaupt noch jemand da, der für ihn einspringen könnte? Weil es sind eigentlich in der Regel nur zwei Ersatzleute hier.
Ja, Aslan Karatsev. Ich weiß gar nicht,
ob der große Aslan, wäre das geil. Wäre das geil, der Aslan. Ich liebe Aslan, ja.
Ja, und dann noch gegen Zverev.
Also, oh, das wäre stark. Das wäre so stark.
Der allwissende Paul Heuser hat mir natürlich noch zugeraunt, hier gute Freunde, die Familie Zverev und Karatsev. Und das wäre eine besondere Geschichte. Also tatsächlich, wir sind ja schon in wenigen Stunden schlauer, aber noch habe ich viele Fragezeichen auf dem Kopf. A, Hubert Hurkacz hat am Mittwoch nicht trainiert, der war gar nicht zu sehen. Wir haben ihn nicht gefunden. Und B, Karacev, vor der Night Session stand er auf dem Center Court. Da war schon Publikum in der Halle und ich hatte so sofort das Gefühl, ey, der muss hier einmal reinschnuppern, wie sich das anfühlt, wenn der höchstwahrscheinlich oder vielleicht sicher zum Einsatz kommt gegen Alexander Zverev. Also das waren mal meine Vorzeichen. Da hatte ich gestern ganz tolles Bauchgefühl, wir werden Hubert Hurkacz hier nicht mehr sehen. Allerdings, jetzt, du hast es gesagt, ist es Mittagszeit und in wenigen Stunden geht das Match schon los. Wenn er rauszieht, dann muss er das sehr bald tun, Hubert Hurkacz.
Ja, natürlich nicht schade. Es wird auf die Gruppe von Alexander Zverev, Moritz, ich glaube, da sind wir uns einig, keinen Einfluss haben. Zverev wird die Gruppe als Gruppenzweiter hinter Medvedev abschließen, weil er weder gegen Hurkacz noch gegen Karacev verlieren wird. Auch hier die Frage, ja oder ja. Und die übergeordnete Frage, wenn du auch mit Mischa gesprochen hast, ich hatte in Wien das Vergnügen mit ihm. Wie ist denn die Stimmung, die Befindlichkeit im Team Zverev as we speak?
Also ja, auf die erste Frage. Ich glaube es auch, dass Zverev da als Gruppenzweiter durchgeht und selbst wenn was völlig Unvorhersehbares geschieht, Medvedev wird Sinner schlagen und dann ist Zverev ohnehin als Zweiter in der Gruppe. So, das ist die erste Frage. Die zweite zum Team. Ich wünschte, ich könnte es noch besser lesen. Ich glaube aber, man sieht da schon ganz gut ein, immer bei Zverevs, wie es denen geht. Beim Training stand ich dabei und habe das Team gesehen. Es ist ein kleines Team mit Mischa, mit Hugo Gravil, seinem Physiotherapeuten und Sergej Bubka ist noch mit dabei. Und natürlich Alexander Zverev selber. Und so mein Gefühl sagt mir, das stimmt, das ist alles stimmig. Die sind am Scherzen, am Lachen. Das ist für mich ja immer wichtig, dass so einfach dieses Positive im Training, abseits des Center Courts, alles stimmt. Und das passt alles gut zusammen. Gestern habe ich mich länger mit Mischa unterhalten können. Wir haben eine Sendung mit ihm gemacht, ein Kurzkurs-Spezial. Da hat er sich ein bisschen Zeit genommen und wir konnten mal ausführlicher plaudern. Und da hat er mir dieses Bild, das ich von außen wahrgenommen habe, bestätigt. Und ich finde ja immer, Zverev wird manchmal vor allem Alexander Zverev vorgeworfen, er suche Entschuldigungen. Ich finde ja immer, die kommunizieren ganz einfach offen mit uns. Wenn es alles passt, dann lassen sie uns teilhaben und wenn es nicht passt, dann lassen sie uns auch teilhaben. Also ich schätze das. Und Mischa hat uns gesagt, es passt und er war völlig entspannt und hat frei von der Leber weggeredet, wie sie das alles angehen. Hat übrigens auch nochmal erzählt mit dem anderen Mischa, Ledowski. Die im engen Austausch, sie schicken immer Videos vom Training hin und her. Auch Papa Zverev, Alexander Zverev Senior, ist irgendwie mit dabei und klingt sich immer wieder aus, ich glaube, Monte Carlo ein und gibt seinen Senf dazu. Und also da passt die Stimmung. Plus, was mich dann schon auch interessiert hat, die Frage: Ja, aber wer ist denn nun mal jetzt der Trainer? Wer kümmert sich um die Belange? Und da fand ich die Antwort von Michael Zverev ganz gut, als ich gesagt habe: Ja, wer hat den Hut auf? Braucht es da nicht einen? Und hat er gesagt, hat er erst überlegt, dann habe ich nochmal nachgehakt und dann meint er, naja, Hut hat der auf, der gerade was zu sagen hat. Wenn ich keinen
Okay.
Input habe, der Alexander nicht weiterhilft, dann muss ich ihm auch nicht mitgeben. Aber teilweise hat halt mal der eine tolle Idee. Rund um die Vorhand spinne ich jetzt mir mal selber zusammen oder der andere beim Aufschlag und dann wird Input gegeben. Und das scheint, das sehen wir bei den sportlichen Ergebnissen, jetzt sehr, sehr gut zu funktionieren. Eine eher flachere Hierarchie im Team wäre.
Ja, also ich habe mit Mischa vor 3 Wochen, glaube ich, war es in Wien gesprochen. Da hat er dann sehr plakativ gesagt, der Papa ist immer noch der Häuptling, aber man merkt natürlich schon, dass sich Alexander Zverev immer weniger, zumindest bei Turnieren, zeigt. Wie es dann, wenn sie alle zu Hause in Monte Carlo sind und gemeinsam trainieren, da wird er sicherlich mit am Start sein, aber bei Turnieren sieht man den Senior ja eher selten. Ein Wort, vielleicht auch
Ja.
mehrere noch. Also gerne dazu noch, aber Moritz, ansonsten
Ja.
ein oder mehrere Worte zu Novak Djokovic. Aber bitte noch zuerst zu Zverev.
Ja, ich mache sowohl als auch in einer. Also zur ersten Geschichte, ich habe mir immer gewünscht, dass Alexander Zverev so ein bisschen rauskommt und sich von seinem Vater löst. Ich weiß gar nicht, ich habe so das Gefühl, das gehört zum Erwachsenwerden, auch für den Tennisspieler dazu, sich zu emanzipieren. Und vielleicht macht er genau das jetzt, aber in kleinen Schritten. Und ja, irgendwo scheint es zu funktionieren. Ich nehme das auf jeden Fall eher als positive Entwicklung wahr. Djokovic, ja, mein Gott, ein Wort. Der
ist heiß. Er ist
wenn
heiß,
das.
oder, der Junge? Das ist Wahnsinn. Der kommt da
Ja,
raus.
das.
Wie der verteidigt hat gegen Rublev am Mittwoch, das war ja. Ich glaube, du hast da gesagt, du hast gar nicht viel gesehen, weil du am Trainingsplatz gestanden bist, aber ich kann dir sagen,
Genau.
der hat ein paar Bälle rausgeholt. Und natürlich, das ist Gift für Rublev. Wenn man den Ball zu oft zurückspielt, irgendwann macht er den Fehler. Und also Djokovic, der ist so bissig, das hätte ich nicht erwartet, ehrlicherweise, nach der US
Ah,
Open-Niederlage.
ich schon. Ich habe es so erwartet. Für mich kommen zwei Sachen zusammen. A, die Pause, die er sich genommen hat. Alle klagen, wie lang die Saison ist. Und Djokovic hat das einfach optimal gemacht, dass er Indian Wells, meine ich, nicht gespielt hat und sich die längere, fast 8-wöchige Pause gegönnt hat. Na, und das wird ihm sein Körper danken. Und B, der Mann ist der Mann der Rekorde. Und er will den nächsten knacken. Er weiß, er kann hier gleichziehen mit Roger Federer. Wenn er den sechsten Titel holt, hat er den Maestro eingeholt oder ist mit ihm eigentlich gleich auf. Und hey, wenn der Rekorde riecht, dann ist er da. Und ihm sind dieses Jahr schon zwei durch die Lappen gegangen. Mit dem Golden Slam, klar, olympische Goldmedaille in Tokio, das hat er verpasst. Und dann den Grand Slam in einem Jahr. Auch den musste er liegen lassen, dank Daniel Medvedev, wenn man so will. Aber jetzt will er allen zeigen, hey, ich bin immer noch die Weltnummer eins. Ich bin dieser Novak Djokovic, von dem alle reden. Und ich hole mir den nächsten Rekord. Und zwar hier in Turin beim ersten Mal in Italien bei den ATP Finals.
Und wer es nicht gesehen hat, aber Djokovic spricht ja also brillant Italienisch, zumindest nach meinem Empfinden, und adressiert dann auch das Publikum. Also ich glaube auch, diese Geschichte, die wir bei den US Open das erste Mal gesehen haben, wo man gedacht hat, okay, der wird jetzt geliebt vom Publikum, ich glaube, in Turin haben sie ihn auch recht lieb, ist mein Eindruck von beiden.
Schon immer, also das ist schon länger so, aber das wird hier nochmal verstärkt. Das ist ganz witzig. Die erste Frage beim On-Court-Interview wurde ihm auf Englisch gestellt und er hat direkt auf Italienisch geantwortet.
Okay.
Und er will mit den Leuten kommunizieren. Ihm macht es ja Spaß, mit der Sprache zu spielen und er weiß ganz genau, welchen Effekt das hat. Und ja, da macht er alles richtig. Übrigens, noch so ein kleiner, vielleicht Schätzervergleich. Zu Beginn des Media Days war hier ein junger Kerl. Ich dachte erst, es sei ein Fußballer oder anderer Sportler, weil er irgendwie mit so ein paar Securities hier angetanzt ist. Und ich dachte mir schon, das ist ja verrückt. Alle Tennisspieler, die hier sind, und wir reden über die Top 8, sind zu ihm hin, wollten ein Selfie haben, haben irgendwelche Späßchen mit dem gemacht, ja. Und dann stellt sich mir später als ja, älteren Herrn da, das schneide ich nicht mehr mit, das ist ein TikTok-Star.
Ach
Also
was.
ein junger Kerl, der irgendwelche TikTok-Videos macht, der hat, was weiß ich, wie viele Follower und kommt hier aus Italien. Also Megastar international, hat auch mit Zlatan Ibrahimovic schon was gemacht vor Monaten und weiß ich nicht was alles. Und natürlich wollen die Tennisspieler mit dem irgendein Snippet machen, der möglichst viral geht, weil sie dann voneinander profitieren. Also nicht nur der Typ, ich habe leider den Namen vergessen, weil er natürlich die Weltstars hier hat, mit Djokovic, Zverev, Medvedev und wie sie alle heißen, sondern auch die Spieler, weil sie wissen, das ist eine andere Zielgruppe und darüber können sie nochmal Leute erreichen, cool rüberkommen, lässig sein. Und auch Djokovic, der hat sich mit dem, ja, ich glaube, eine halbe Stunde unterhalten. Die saßen da, haben sich ausgetauscht über Gott weiß, keine Ahnung. Und das kennen wir auch von Novak Djokovic, der immer alles aufsaugt. Erinnere dich an die Olympischen Spiele, wo er mit jedem Sportler zusammensaß und irgendwie versucht hat, sich mit denen zu unterhalten. Und Ähnliches habe ich jetzt hier wahrgenommen mit einem TikTok-Star, mit dem er dann sich die Zeit nimmt.
Ja, gut. Und das finde ich auch bei Djokovic. Der hat oft eine wirklich schlechte Reputation, manchmal mit diesen Geschichten, dass Gedanken Wasser heilen können, auch völlig zu Recht. Aber
Na ja.
die Erfahrung hast du ja wahrscheinlich auch gemacht. Ja? Also ich glaube, bei dir beginnt er gerne auch mit dem, er spricht ja ein kleines bisschen Deutsch, aber er ist ja wirklich jemand, der sich echt Mühe gibt.
Ja, total. Also freut sich dann auch. Also wir kriegen ihn selten zum Interview, aber wenn er zum Interview kommt, dann hat er Lust und ist witzig und schmeißt einem so ein paar deutsche Brocken um die Ohren. Er redet leider nicht mehr so gerne Deutsch, weil er sagt, es ist nicht gut genug, aber ich könnte ihm oder kann ihm jede Frage auf Deutsch stellen. Er versteht alles. Und das will er dann auch. Ich sehe das immer so ein bisschen auch als Herausforderung oder ich denke, er sieht es als Herausforderung. Das scheint ihn zu kitzeln und da hat er dann irgendwie Lust drauf. Also der Typ ist und bleibt faszinierend, wie er das alles jongliert, finde ich.
Überhaupt keine Frage. Und er wird den Rekord so oder so knacken. Aber du hast Federer angesprochen, das als Abschluss. Moritz, es gab gestern ein Interview in einer französischen Zeitung. Möglicherweise ist es auch im Tagesanzeiger in der Schweiz gelaufen, wo Federer im Grunde genommen hat er, ja, das ist halt die Frage. Gerald Kleffmann, unser lieber Freund von der Süddeutschen Zeitung, hat so interpretiert, dass das jetzt der letzte Pausengong war, dass er im Grunde genommen hat er sich gestern verabschiedet mit diesem Interview. Er hat da gesagt, ob er 2021, 22 oder 23 zurückkommt, ist eigentlich völlig wurscht, ob mit 40 oder 41 Jahren. Ich sehe das natürlich überhaupt nicht so. Ist das in irgendeiner Art und Weise A von dir interpretiert worden oder von irgendjemand anderem? Gibt es da Meinungen dazu? Und vor allen Dingen würde mich deine Meinung interessieren.
Also, ja, ich habe mich erst schwer getan mit einer Meinung und habe mich dann mit Patrick Kühnen auch drüber unterhalten und mit Marcel Meinert. Und als wir unsere gesammelten Werke übereinander gelegt haben, kam dann raus, naja, der wird im besten Fall nochmal in der Schweiz auftreten und in London, in der O2 Arena. Er hat ja selber
Lever
Wimbledon
Cup,
schon in Frage gestellt, genau, er hat selber Wimbledon schon in Frage gestellt, und wenn Roger Federer seine geliebte Rasensaison nicht spielen kann, ja, was bleibt denn dann noch übrig? Und dann sind wir so zur Meinung gekommen, ja, warum denn nicht irgendwie in der Schweiz noch einen Auftritt absolvieren und sich möglicherweise beim Laver Cup verabschieden, noch dazu in London, diese Stadt, die ihm sportlich so viel bedeutet, mit Wimbledon, mit den ATP Finals, die da, ich glaube, 12 Jahre lang waren. Und das wäre da eigentlich die perfekte Umgebung. Und übrigens, da kommen wir dann jetzt wieder auf die 40 oder 41. Im Herbst nächsten Jahres, wenn der Laver Cup stattfindet, ist er nämlich schon 41.
Ja,
Und das
1.
würde dann ganz
August.
gut dazu passen. Nee,
1.
8.
August.
August, glaube ich.
Stimmt,
7. 8.
8.8.81, genau der gleiche Tag, an dem
Genau.
Felix Auger-Aliassime, also am 8.8. auch
Allerdings nicht
Geburtstag,
81.
genau, nicht 81. Ja, Moritz, okay, legen wir uns noch ganz kurz fest vor diesem Wochenende. Es läuft alles hinaus auf dem Halbfinale Djokovic gegen Zverev. Medvedev wird, ich glaube auch, dass er gegen Sinner gewinnt, dann hat er auch die Gruppe gewonnen. Aber, und das ist die große Frage, Rublev oder Rüd?
Boah, 50-50-Match. Ich glaube, Rüd macht, auch wenn ich Rublev gerne sehen würde. Ich mag Rublev, ich finde das irre, wie der da rumschießt, aber Rüd ist der konstantere Spieler und wird es auch darüber ziehen, dass er, wie du es vorhin schon beschrieben hast, zu viele Bälle zurückbringt und Rublev dann verschießt. Deswegen wird das das zweite Halbfinale, und boah, puh,
Ich
dann
glaube,
sind wir
Sascha
beim
kann Djokovic schlagen.
Halbfinale.
Ich glaube, Sascha kann Djokovic
Ja,
schlagen.
genau.
Ja.
Da bin ich auch. Also Medvedev geht ins Finale. Das ist fix.
Das glaube ich auch.
Und dann, ja, und dann ist es für mich ein 50-50-Nummer, auch in diesem Match. Und das zieht dann Zverev. Auch wenn ich vorhin Djokovic gesagt habe und der will hier den Rekord knacken, aber Zverev hat auch eine Mission, der will dieses sensationelle Jahr toll abrunden, und das macht er hier in Turin. Und dann gibt es die Neuauflage Medvedev gegen Zverev. Und da zitiere ich jetzt der Einfachheit halber Patrick Kühn. Er macht wie 2018.
Ja.
Damals hat er in der Gruppenphase gegen Djokovic verloren und im Finale gegen ihn gewonnen. Dieses Jahr hat er gegen Medvedev in der Gruppenphase verloren und wird das Finale gegen ihn dann gewinnen. Warum denn nicht?
Wer bin ich, dass ich A. Moritz Lang und B. Patrick Kühne widersprechen würde? Ich sehe es genauso. Danke dir, Moritz. Das war's. Die Big Show 535, Sportradio 360. Morgen das Daily mit dem Anchorman. Sonntag Musik Daily. Nächste Woche wieder die Big Show und die Sofa Quarterbacks. Danke, dass ihr dabei wart.